Recht einfach. Der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Ausgabe unseres Verbraucher-Podcasts Recht einfach von DTV und CH Beck. Mein Name ist Frank Lang. Ich bin Verlagsbereichsleiter bei CH Beck. Und auf der anderen Seite des Mikrofones begrüße ich sehr herzlich heute Dr. Jürgen Herrlein, Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, vor allem Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, aber auch Fachanwalt für Steuerrecht. Lieber Herrlein, herzlich willkommen und ich ziehe meinen Hut. Fachanwalt für Steuerrecht ist, glaube ich, schon eine ganz tolle Sache, die man nicht so ohne weiteres bekommt.
Manche sagen, es wäre die Königsdisziplin. Danke für die Einführung, Herr Dr. Lang. Ich grüße die Damen und Herren, die zuhören und den Podcast hier genießen. Und freue mich, dass wir so eine kleine Fragerunde heute haben.
Prima, vielen Dank. Herr Herrlein ist Autor des Buches Richtig Vermieten, Rechtssicherheit für Vermieten. Das in mittlerweile schon vierter Auflage bei DTV und CH Beck als Beck-Rechtsberater im DTV erschienen ist. Und als solcher, natürlich als Autor, aber auch als Anwalt steht er uns heute Rede und Antwort zu verschiedensten Themen rund um das Thema Vermietung. Eigentlich, wer denkt an Vermieter, Vermietung, das ist ein Problem der Reichen und Superreichen, der Großen, Vonovia und andere. Das stimmt aber so nicht ganz. Die letzten Statista-Zahlen, die ich vorab recherchiert habe, aus 2018, sagen mir, dass knapp ein Drittel von insgesamt 36,9 Millionen bewohnten Wohnungen in Deutschland sich im Besitz von Privatpersonen befindet und auch von diesen vermietet wird. Das heißt, es sind viel, viel mehr Privatleute, die eine oder mehrere wenige Wohnungen vermieten, als wir uns das so üblicherweise vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unserem Podcast dann auch eine entsprechend große Breitenwirkung erzielen können und auch zahlreiche Privatleute mit ansprechen. Ich will mal locker starten, lieber Herrlein, nämlich mit der Gretchenfrage, die sich jeder bei der Vermietung immer vorab stellt. Die Anbahnung ist aufwendig und kompliziert bei den Mietverhältnissen über Wohnraum. Und die Kernfrage, die ich mir vorab stelle bei solchen Sachen, Makler ja oder lieber kein Makler?
Kommt ein ganz klein bisschen auf die Situation an, in der die beiden Beteiligten sich befinden. Wenn wir uns vorstellen, Ballungsraum, Stuttgart, München, Berlin, enger Wohnungsmarkt, Vermieter schaltet in einem Internetportal selbst eine Anzeige und bekommt dann 150, 200 Bewerbungen rein. Das, glaube ich, sagt alles. Gerade die von Ihnen ja lang angesprochene Vermietergruppe, die vielleicht ein oder zwei Eigentumswohnungen als Altersvorsorge hat, die wird keine Lust haben, sich aus einer dreistelligen Anzahl von Bewerbern den oder die geeigneten Interessenten rauszusuchen, anzuschreiben, Besichtigungstermine zu machen. Da denke ich, werden die meisten spätestens nach der ersten Erfahrung zum Ergebnis kommen, die Vorauswahl und das Zeigen der Wohnung überlassen wir einem Makler. Auf Mieterseite genauso. Wer mal mit 50 oder 80 Bewerbern in der Schlange im Treppenhaus stand und 3 Stunden auf eine Besichtigung gewartet hat, der wird dankbar sein, wenn er einen Makler davon überzeugen kann, vielleicht einer von den 5 oder 6 zu sein, die sich die Wohnung anschauen dürfen.
Also die typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Der Makler hat Vorteile. Insofern sollte sich jeder das gut überlegen und vielleicht sich vorher auch beraten lassen bei einem Makler oder einer Maklerin. Wir wissen, dass sich Vermieter, Vermieterinnen, Makler, Maklerinnen gerne eine ganze Reihe von Unterlagen vorlegen lassen. Spötter sagen, man könnte leichter heiraten mit weniger Unterlagen als eine Mietwohnung mieten. Welche sind denn aus Ihrer Sicht absolut unerlässlich? Welche halten Sie für übertrieben? Und welche wären gar rechtswidrig, sie zu verlangen? Sie wissen, worauf ich anspiele. Ein Urteil, eine Sache hier aus München, die vor kurzem durch die Gazetten ging, wo der Vermieter eine Bescheinigung über die Nichtschwangerschaft der Bewerberin verlangte. Das wäre mal so der rechtswidrige Teil dieser ganzen Sache.
Also ich denke, eines ist klar, der Vermieter muss seinen Vertragspartner eindeutig identifizieren. Das muss er schon deshalb, um, wenn es mal klemmt, zu wissen, gegen wen habe ich Ansprüche. Es gibt ja viele sehr ähnliche und gleichklingende Namen, gerade wenn die Schreibweise nicht eindeutig ist. Also schlanker Rat, immer ein Ausweisdokument, am besten Personalausweis vorzeigen lassen. Und da sind wir gleich beim zweiten, wenn der Mieter dann sagt, ich habe weder Personalausweis noch Reisepass, sondern ich stamme aus dem Ausland und bin dort Staatsbürger, dann nicht nur den Pass sich zeigen lassen, sondern auch das Aufenthaltsdokument. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wer sich unberechtigt in Deutschland aufhält und mietet, der kann den Vermieter zur Straftat der Verleiten, Vorschub bei der Aufenthaltsbestimmung zu leisten. Und deswegen immer Personaldokument und gegebenenfalls Nachweis des Aufenthaltsstatus. Dann völlig klar, was hat der Vermieter für ein Interesse? Der Mieter soll pünktlich und möglichst vollständig die Miete zahlen. Das heißt, Selbstauskunft sollte selbstverständlich sein. Der Mieter sollte einen Arbeitsvertrag oder einen Einkommensnachweis vorlegen. Und in Fällen, in denen das alles nicht ganz eindeutig ist, kann man durchaus auch mal dem Mieter sagen, leg mir eine Schufa-Auskunft vor, damit ich da eine Bonität prüfen kann. Das, denke ich mal, sind die zentralen Dokumente. Darüber hinaus wird es kritisch, was Sie angesprochen haben, die Münchner Entscheidung, völlig klar. In Deutschland darf niemand diskriminiert werden und ähnlich wie im Arbeitsrecht nicht nach der Schwangerschaft gefragt werden darf, darf das natürlich auch im Mietrecht nicht. Es gibt einen, sicher einen Grenzbereich, ich nehme mal als Beispiel Straftaten, also den Mieter zu fragen, haben Sie schon mal im Rahmen einer früheren Vermietung eine Straftat gegen den Vermieter begangen, ist sicher zulässig. Die allgemeine Frage wäre unzulässig. Aber bevor man sich mit dem Graubereich abgibt, einfach Konzentration auf Personenfeststellung und finanzielle Verhältnisse, ich denke, das reicht völlig.
Insbesondere an diesem Schufa-Bonitätscheck wird ja immer wieder so ein bisschen Kritik geübt, weil der mit 29,95 Euro doch recht teuer ist und nur 60 Tage gültig ist. Wenn jetzt wie hier in München beispielsweise es Standard ist, dass Sie den Unterlagen immer schon prospektiv beifügen müssen, müssen Sie alle 60 Tage einen neuen Bonitätscheck anfordern, wenn Sie auf der Suche sind, was auch immer ein bisschen dauert. Weiß ich nicht, wie sehen Sie das? Und vor allem, wenn der Vermieter das explizit verlangt, dass dieser Schufa-Check bezahlt und vorgelegt wird, kann bei einer Ablehnung der zurückgewiesene Mieter möglicherweise die Kosten ersetzt bekommen?
Also das ist, da gibt es keine einheitliche Rechtsprechung dazu. Ich denke, die Festsetzung der Kosten gegen den Vermieter, er wird regelmäßig daran scheitern, dass der Mieter faktisch ja nicht verpflichtet ist. Da mag es einen gewissen Druck geben, den Bonitätsnachweis zu liefern, weil sonst keine Besichtigung zustande kommt. Aber tatsächlich ist es doch so, wenn der Vermieter danach fragt, kann der Mieter ja sagen, ich suche mir anderweitig eine Wohnung. Also so viel Vertragsfreiheit haben wir noch, um zu sagen, der Mieter hat hier keine Ansprüche gegen den Vermieter.
Jetzt habe ich als Vermieter die Auswahl getroffen, sitze auf einem Berg von vorgelegten Unterlagen abgelehnter Bewerber. Was muss ich jetzt damit machen? Nicht ins Altpapier wahrscheinlich.
Nach der Datenschutzgrundverordnung dürfen die Vermieter alles das aufbewahren und auch so lange aufbewahren, wie sie es für den Vertragszweck brauchen. Und danach müssen gespeicherte Daten gelöscht oder Papierdokumente dann gegebenenfalls vernichtet, sprich sauber geschreddert werden. Das wird man im Einzelfall sich genau angucken müssen. Ich nehme mal ein Beispiel, die Schufa-Auskunft, die man nur braucht, um den Mieter auszuwählen, die kann man bei allen abgelehnten Bewerbern, muss man sie sofort vernichten und bei dem, mit dem man den Mietvertrag abgeschlossen hat, wird man sie zügig nach Vertragsunterzeichnung vernichten können, denn dann ist die Auswahl ja getroffen. Anders beispielsweise mit dem Gehaltsnachweis, hier wird man sicher sagen, den darf der Vermieter so lange aufbewahren, bis der Mieter gezeigt hat, er zahlt pünktlich und hat sich nicht mit einem Gehaltsnachweis die Wohnung ertrickst durch Täuschung des Vermieters. Was immer aufbewahrt werden darf, ist beispielsweise die Kopie des Personaldokuments. Denn der Vermieter hat bis zur Schlussabwicklung nach Rückgabe des Mietverhältnisses ein Interesse daran, gegebenenfalls den Mieter eindeutig zu identifizieren. Wir denken an den Fall, der Mieter hat ein Dutzend Nachnamen und ein Dutzend Vornamen. Dann braucht der Vermieter für Klageerhebung oder für Vollstreckung zur sauberen Identifizierung seines Vertragspartners, das Geburtsdatum und in vielen Fällen auch die Ausweisnummer.
Sie haben es schon angedeutet, lieber Erlan, bei der Frage der Schwangerschaft. Inwieweit müssen sich Vermieterinnen und Vermieter bei der Anbahnung der Mietverhältnisse an die gesetzlichen Antidiskriminierungsregeln halten? Da gibt es ja so einen Katalog von Dingen, wegen der nicht diskriminiert werden darf. Gilt der für Vermieterinnen und Vermieter und inwieweit gilt dieser Katalog?
Sie sprechen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz an, das im Grunde genommen eine Konkretisierung von Artikel 3 Grundgesetzes, den wir seit 1949 haben. Und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt uns, es darf beim Vertragsschluss, hier in unserem Fall bei der Vermietung, niemand benachteiligt werden wegen Rasse oder ethnischer Herkunft, wegen Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Also um auch hier ein konkretes Beispiel zu nehmen, der Vermieter, der sagt, in der Zeitungsanzeige willkommen sind Bewerbungen nur von Männern, der würde Frauen diskriminieren aufgrund ihres Geschlechts. Das Ganze wäre ein Gesetzesverstoß, der Bußgeld bewährt ist. Das kann im Einzelfall anders sein. Wir nehmen das Beispiel einer kirchlichen Einrichtung, die eine Wohnung für einen Priester im Angebot hat. Dann ist völlig klar, jedenfalls in der katholischen Kirche, bei Ihnen, den Bayern, Erlangen, wäre zwingend vorgegeben die Eigenschaft männlich, weil einen weiblichen katholischen Priester haben wir noch nicht. Da wäre ausnahmsweise die Frage sozusagen nach dem Geschlecht zulässig. Aber ich denke, die Vermieter sind am besten damit beraten, indem sie ganz allgemein die Wohnung zur Vermietung anbieten und jedes Auswahlkriterium weglassen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass vor allen Dingen Ablehnungen nicht begründet werden. Also wenn ein Mieter fragt, warum habe ich die Wohnung nicht bekommen, dann ist die beste Antwort, weil ich einen anderen ausgewählt habe, Punkt. Und es wird keine weitere Auskunft gegeben. Völlig falsch wäre es, dem Mieter einen Hinweis zu geben, beispielsweise indem man sagt, ich will eine junge Struktur und junges Leben im Haus haben, denn diese Antwort enthält in sich schon die Benachteiligung wegen Alters.
Sie haben es angedeutet, Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sind Bußgeld bewährt. Es gibt aber durchaus auch die Möglichkeit, einen Anspruch auf Geldentschädigung, sprich Schmerzensgeld zu haben, sprich der abgelehnte Bewerber gegen den Vermieter in krassen Fällen einer Diskriminierung. Da gibt es das eine oder andere Urteil auch schon, oder?
Da gibt es Entscheidungen, die schwerpunktmäßig natürlich aus dem Arbeitsrecht kommen, das muss man sagen. Die Vermieter sind in der Regel hier schon immer eher vorsichtig gewesen. Rechtsprechung schon in den 1960er Jahren hat gesagt, man kann nicht einfach Personen von der Vermietung ausschließen. Die meiste Rechtsprechung gibt es zum Arbeitsrecht und dort sind die Schadensersatzansprüche in der Tat recht empfindlich. Mhm.
Jetzt haben wir anhand der Statista-Zahlen gesehen, ein gutes Drittel der Wohnungen in Deutschland werden von kleineren Vermieterinnen und Vermietern vermietet. Ein großer Teil dieses Bereiches wird aus Eigentumswohnungen in Wohnungseigentumsanlagen bestehen. Wenn ich so eine Wohnung vermieten möchte in einer WG, worauf muss ich als Vermieter im Vorfeld schon achten, bevor ich anfange, sie zu vermieten?
Die Falle, wenn man so will, bei der Vermietung einer Eigentumswohnung ist, dass der Gesetzgeber Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht nicht vollständig kompatibel ausgestaltet hat. Das heißt, es gibt einzelne Bereiche, in denen man gravierende Fehler machen kann. Ich will Ihnen mal erlangt zwei Beispiele nennen, an denen das deutlich wird. Der Klassiker ist die Betriebskostenabrechnung. Die Wohnungseigentümergemeinschaft rechnet intern häufig nach Miteigentumsanteilen ab. Der Vermieter rechnet nach Quadratmetern ab. Das passt nicht. Der Vermieter bekommt dann von seiner Wohnungseigentümergemeinschaft eine Abrechnung, die er nicht eins zu eins in die mietrechtliche Betriebskostenabrechnung umsetzen kann. Das hat der Gesetzgeber zwar vor kurzem etwas entschärft, indem er gesagt hat, im Zweifel kann hier in der Miete wie im Wohnungseigentumsrecht abgerechnet werden. Aber auch hier gibt es Fallen, wenn der Vermieter besondere Abrechnungsschlüssel vereinbart. Wir nehmen an, er vereinbart, dass Müll nach Personen abgerechnet wird. Die Eigentümergemeinschaft rechnet anders ab. Im Zweifel führt das dazu, dass der Vermieter auf einer Kostendifferenz sitzen bleibt. Ähnlich, die Eigentümergemeinschaft kann wirksam Nutzungsverbote oder Nutzungseinschränkungen beschließen, die es in der Miete nicht geben darf. Wir nehmen da die Tierhaltung. Die Wohnungseigentümergemeinschaft sagt, bei uns im Haus sind Katzen verboten. Der Vermieter achtet nicht drauf, vermietet, Mieter bringt eine kleine Katze mit. Und dann sitzt der Vermieter plötzlich zwischen den Stühlen. Der Mieter darf mietrechtlich seine Katze behalten. Und der Vermieter muss wohnungseigentumsrechtlich dafür sorgen, dass sie verschwindet. Das führt im Zweifel dazu, dass die Eigentümergemeinschaft gegen den unachtsamen Miteigentümer einen Beseitigungsanspruch hat, was wiederum dazu führt, dass der Vermieter dann versuchen muss, seinen Mieter aus dem Mietvertrag rauszukaufen, um mit seinem Miteigentümer Ruhe und Frieden zu haben. Also hier muss man sagen, darauf achten, was gerade in diesen zwei zentralen Punkten die Teilungserklärung und die Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft vorgeben und das dann eins zu eins in den Mietvertrag umsetzen.
Es ist also hilfreich, lieber Herrlein, sich im Vorfeld einer Vermietung auch anwaltlich beraten zu lassen, um in keine dieser Fallen zu stolpern.
Also sich beraten zu lassen oder ein vernünftiges Formular oder Handbuch in die Hand zu nehmen, in dem beispielsweise dieses Spannungsfeld Vermietung der Eigentumswohnung deutlich dargestellt ist.
Jetzt haben wir jemanden gefunden, der oder die uns wunderbar gefällt und wo wir uns vorstellen können, den lassen wir da rein. Jetzt müssen wir einen Mietvertrag schließen im Bereich der Wohnraummiete. Ist verpflichtend, dass das schriftlich erfolgt. Was sind aus Ihrer Sicht die absoluten Basics und was sind die Muss-Inhalte eines Mietvertrages über Wohnraum aus Vermietersicht?
Also kleine Korrektur, wenn ich anbringen darf, Herr Lang. Die Vermietung muss nicht zwingend schriftlich stattfinden. Also auch die Wohnung kann mit mündlichem Vertrag überlassen werden. Aber das empfiehlt sich nicht, weil gerade die Wohnraumverträge ja häufig über viele, viele Jahre, sogar über Jahrzehnte laufen. Die Eckpunkte müssen auf jeden Fall fixiert werden, um Streit zu vermeiden. Also wer ist mein Vertragspartner? Was genau mietet er? Die Wohnung links oder rechts? Wie ist die Miethöhe? Damit könnte man es vom Gesetz her bewenden lassen. Rein praktisch aus Vermietersicht müssen aber unbedingt noch geregelt werden, mindestens wer trägt die Betriebskosten und wie sind sie abzurechnen? Und was ist mit Renovierungspflichten? Das sind die zentralen Punkte.
In letzter Zeit war insbesondere in den Ballungsräumen viel von Indexmieten die Rede, der Vereinbarung von Indexmieten. Können Sie kurz sagen, was das ist und wie Sie das in Ihrer persönlichen Praxis so sehen, diese Indexierung der Miete?
Indexmiete heißt, dass die Entwicklung der Miete, und zwar in beide Richtungen, nach oben oder nach unten, an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex geknüpft ist, den das Statistische Bundesamt monatlich veröffentlicht. Um Ihre Frage, Herr Lang, zu beantworten, soll man eine Indexmiete vereinbaren oder ganz klassisch eine Staffelmiete oder einfach regelmäßig nach ortsüblicher Vergleichsmiete die Miete erhöhen, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Die Indexmiete ist ja, oder die Auswahl der Indexmiete erfordert eine Prognose auf die Zukunft. Im vergangenen Jahrzehnt, als die Inflation sehr gering war, weil die Zinsen bei Null lagen, da haben alle Vermieter gesagt, mit Indexmiete kommen wir nicht weit. Da haben wir eine Preissteigerung im Jahr von 1/3 oder 2% vielleicht. Wir nehmen lieber die ortsübliche Vergleichsmiete, denn der Mietmarkt entwickelt sich viel dynamischer. Wer Planungssicherheit haben will, vielleicht die Staffelmiete. Aktuell sieht das völlig anders aus. Wir haben eine sehr dynamische Entwicklung, was Inflation und Zinsen betrifft. Deswegen ist es momentan spannend zu sagen, man knüpft die Entwicklung über die Indexmiete an Verbraucherpreisindex, der wiederum an der Inflation hängt. Ich bin der Meinung, wer sehr langfristig vermieten will, Klassik bei Wohnraum, der ist mit der Indexmiete dann gut beraten, wenn er glaubt, die Inflation entwickelt sich stärker als der Mietpreis in der Region. Und dann sind wir wieder beim Spezifikum, also bei Ihnen, Herr Lang, in München, würde ich sagen, die Vergleichsmieten entwickeln sich dynamischer und laufen doch vor der Inflation weg. Also hier würde ich sagen, keine Indexmiete, bleiben wir bei der ortsüblichen Vergleichsmiete. In der Fläche, wo der Wohnungsmarkt schwach ist, und die sollten wir unbedingt einen Index nehmen, denn da ist über die Inflationskomponente mehr rauszuholen für den Vermieter.
Kann man sich den Index frei aussuchen oder bietet sich eben der übliche Verbraucherpreisindex an?
Der Verbraucherpreisindex ist der einzige, der Streit vermeidet. Denn der wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Alle anderen Indizes bringen nichts, weil sie sind ungewöhnlich und kaum praktikabel.
Was halten Sie, lieber Herr Erlein, von den vielen Formularen aus dem Buchhandel, von Verbänden und die teilweise frei im Internet verfügbar sind, die man nur handschriftlich ausfüllen muss, um dann einen schriftlichen Mietvertrag abgeschlossen zu haben? Ist das aus Ihrer Sicht empfehlenswert oder sollte man eher versuchen, sich individuell etwas zusammenstellen zu lassen oder selbst zusammenzustellen?
Also man muss sagen, dass die große Masse der Formularverträge, die übers Internet zu greifen sind, aus Vermietersicht, ich sag's wie es ist, einfach Schrott sind. Das bringt nichts und häufig macht man finanziell gravierende Fehler. Meine ganz schlanke Empfehlung ist, entweder den Mietvertrag einer örtlichen Haus- und Grundbesitzervereinigung nehmen, denn die sind Standard, was die betreffende Region betrifft, oder aus einem seriösen Fachverlag sich ein Formularbuch greifen und auf ein bewährtes Muster.
Kleiner Ausflug ins Gewerberaummietrecht. Die Bundesregierung hat im Oktober vergangenen Jahres ein Eckpunktepapier zu einem Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen und angekündigt, das Schriftformerfordernis für gewerbliche Mietverhältnisse zu streichen. Wie stehen Sie dazu, Herr Erlein?
Kleine Vorbemerkung dazu. Wir müssen unterscheiden zwischen Schriftformerfordernis und Schriftlichkeit. Also es geht nicht darum, dass der Mietvertrag nicht mehr schriftlich abgeschlossen werden soll, sondern es geht darum, dass bislang im BGB eine Vorschrift steht, wonach ein Mietvertrag ohne Rücksicht auf vertraglich vereinbarte lange Laufzeiten vorzeitig mit gesetzlicher Frist gekündigt werden kann, wenn das sogenannte Schriftformerfordernis nicht eingehalten ist. Und dazu muss man sagen, hat der Bundesgerichtshof in den letzten 20 Jahren eine unüberschaubar komplizierte Rechtsprechung entwickelt, die dazu führt, dass selbst kleine Fehler dazu führen können, dass ein langer Mietvertrag vorzeitig kündbar ist. Mit katastrophalen Folgen teilweise, wenn am lange laufenden Mietvertrag beispielsweise die Finanzierung hängt. Also aus dieser Sicht ist der Vorschlag des Ministeriums gut, zu sagen, wir brechen sozusagen die Spitze der Rechtsprechung ab und versuchen auf eine vernünftige praktische Basis zurückzukommen. In der aktuellen Diskussion gibt es da unterschiedliche Formulierungsvorstellungen, aber ich denke, das Schriftformerfordernis muss nicht ganz so, wie das Ministerium es derzeit plant, aber in dieser Richtung dringend reformiert werden.
Dann bleiben wir beim Wohnraum für den Moment. Der nächste Schritt nach Vertragsschluss ist der Einzug der neuen Mieterin oder des neuen Mieters. Das sollte auf jeden Fall mit einem Übergabeprotokoll dokumentiert werden, um hinterher Diskussionen um den Zustand der Wohnung oder andere Dinge auszuschließen. Was sollte aus Ihrer Sicht in diesem Protokoll auf jeden Fall aufgenommen werden?
Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine saubere Dokumentation möglicherweise vorhandener Mängel. Idealerweise aus Vermietersicht wird die Wohnung ja mangelfrei übergeben. Und wenn das entsprechend dokumentiert ist, kann der Mieter hinterher nicht sagen, es war schon immer ein Mangel vorhanden, ich mindere gleich von Anfang an die Miete. Dann müssen natürlich die Zählerstände, Strom, Wasser, Gas, was immer an Verbrauchsmessgerät da ist, dokumentiert sein. Schlüssel sind immer so ein Thema, weil gerne bei Rückgabe nicht alle Schlüssel vollständig sind und dann braucht der Vermieter den Beweis, was habe ich denn bei Übergabe an Schlüsseln den Mietern ausgehändigt. Und hilfreich ist es immer, wenn der Vermieter bei Übergabe einen Zeugen dabei hat und dann sollte der Zeuge ein Protokoll mit unterzeichnen, damit später mal klar ist, wer war anwesend und man auch den Zeugen vielleicht erinnern kann, du warst doch da und hast das alles gesehen.
Ich habe noch eine Frage, lieber Herrlein, doch zum Thema Miethöhe, weil hier in München durch die Tagespresse Ende vergangenen Jahres eine Entscheidung des Amtsgerichts München vom 29. November 2023 gegangen ist. Da hat das Amtsgericht geurteilt, dass ein Vermieter auf die nach dem Mietspiegel bestimmte Miete einen Stichtagszuschlag berechnet nach dem Lebenshaltungskostenindex, also eine Art Inflationszuschlag, hinzurechnen darf. Im konkreten Fall rund 10%. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in der Tagespresse etwas missverstanden wurde. Deswegen an Sie die Frage, wie genau ist das zu verstehen und was bedeutet diese Entscheidung für die Praxis?
Also die Entscheidung ist im Kern nicht vollständig neu. Der Bundesgerichtshof hatte sich 2017 schon mal mit der Konstellation beschäftigt und hat damals gesagt, dass auf Mietspiegel ein sogenannter Stichtagszuschlag gemacht werden kann. Der seinerzeitige Fall war etwas besonders. Da ging es um eine sehr ungewöhnliche Steigerungsrate des Mietniveaus im konkreten Ort. Also das Amtsgericht München hat jetzt sozusagen nur die BGH-Rechtsprechung etwas fortgeschrieben. Ich denke auch, Herr Lang, da sind wir uns einig, die Presse hat da etwas zu viel draus gemacht, denn die Gemeinden, die Mietspiegel aufstellen, schreiben die Mietspiegel ja regelmäßig fort, sodass der Stichtagszuschlag sicher nur höchst ausnahmsweise mal in ganz besonderen Fällen zur Anwendung kommen wird. Für die Masse der Vermieter wird sich durch die Münchner Entscheidung überhaupt nichts ändern.
Wenn wir jetzt viel Glück haben, dann läuft das Mietverhältnis über viele, viele Jahre hinweg völlig reibungslos. Und man trifft sich gelegentlich, sagt sich freundlich guten Tag und das war's. Jetzt passiert's aber ganz gelegentlich, dass sich Mieterin oder Mieter als Messi entpuppt oder andere Parteien im Haus stören. Was kann ich tun, beziehungsweise was muss ich sogar tun, wenn sich andere Mitmieter oder Miteigentümer durch meine Mietpartei gestört fühlen?
Eine unbedingte Störung abstellen, denn die Störung führt ja dazu, dass der gestörte Mitmieter im Haus keine einwandfreie Mietsache mehr hat und dann kann er die Miete mindern. Das heißt, die Störung sollte, und zwar gleich am Anfang, wenn der Vermieter von ihr Kenntnis erhält, beseitigt werden. Bei den angesprochenen Messis ist es besonders wichtig, sofort zuzuschlagen, denn aus Messi-Wohnungen ergibt sich häufig eine Gesundheitsgefahr oder es entwickelt sich Ungeziefer, das sich dann relativ schnell im Haus ausbreitet. Das heißt, hier muss abhängig vom Einzelfall wahrscheinlich in den meisten Fällen zunächst mal eine Abmahnung ausgesprochen werden, um dem Messi-Mieter oder dem Störer allgemein formuliert, sein Verhalten vor Augen zu führen und ihm eine Chance zu geben, sich zu bessern. Wenn das zu nichts führt, wird nur Kündigung und im Zweifel Räumungsklage bleiben. Das klingt, Herr Lang, jetzt etwas streng, aber die Vermieter sind gut beraten, aus finanziellen Gründen nicht zu warten, bis die Nachbarn im Haus anfangen, die Miete zu mindern. Das führt zu nichts.
Unliebsame Mieterinnen oder Mieter loszuwerden, ist letztlich ein schwieriges Unterfangen, nicht wahr?
Das ist, ich sag mal, deshalb ein schwieriges Unterfangen, weil leider es in sehr vielen Amtsgerichtsbezirken so ist, dass Räumungsverfahren sehr lange dauern. Es gibt zwar eine gesetzliche Vorschrift, dass Räumungsrechtsstreite vor den Gerichten beschleunigt bearbeitet werden sollen, aber wenn ich mir mein eigenes Amtsgericht Frankfurt am Main hier anschaue, dann ist es häufig so, dass nach Klageerhebung erstmal 4 bis 7 Monate gar nichts passiert und dann es einen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung gibt. Das heißt, die Verfahren klemmen am Personalmangel in der Justiz, muss man ganz deutlich so sagen. Und das wiederum ist für den Vermieter wichtig zu wissen. Er sollte nicht zu lange warten, sondern sofort zuschlagen. Also es bringt nichts, nach 2 Monats Mieten Zahlungsrückstand, um das als Beispiel zu nehmen, zu sagen, schauen wir mal, ob der Mieter sich bessert. Der Vermieter verliert nur wertvolle Zeit und damit Geld.
Ich habe ja ein ganz besonders amüsant, will ich nicht sagen, weil es, glaube ich, in der Sache doch eher anstrengend war, wenn man das so liest, Urteil des Bundesgerichtshofes vom 29. November vergangenen Jahres, das auch durch die Tagespresse ging unter dem Oberbegriff kein Zerrüttungsprinzip im Mietrecht. Man hat das nämlich mit der Ehescheidung verglichen. Die Ehe kann geschieden werden, wenn sie zerrüttet ist. In diesem Fall war es so, nur weil das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter zerrüttet ist und die sich nicht mehr riechen können, bedeutet das nicht, dass der Mieter gekündigt werden kann, sondern er muss sich auch irgendwelche Vertragsverletzungen, Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, damit er aus der Wohnung rausgekündigt werden kann. Das ist auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder?
Also mich wundert es, dass der Fall überhaupt bis zum Bundesgerichtshof getrieben worden ist. Die Entscheidung ist richtig, völlig klar. Der Vermieter, der nicht in der Liegenschaft wohnt, in der sich die Wohnung befindet, der kann doch damit zufrieden sein, wenn der Mieter die Nachbarn nicht stört und pünktlich die Miete bezahlt. Dass das vielleicht ein Unsympath ist, das lässt sich aushalten. Und der Vermieter, der in der Liegenschaft wohnt, also gerade der Vermieter, der ein Haus mit nur zwei oder drei Wohnungen vermietet hat, der hat sowieso ein Sonderkündigungsrecht. Und in einer größeren Liegenschaft muss er den Störer eben einfach aushalten.
Wenn es darum geht, Mieterinnen und Mieter zu kündigen und eventuell räumen zu müssen, ist aus meiner Sicht wohl anwaltlicher Rat tunlich oder gar unerlässlich. Wie sehen Sie das?
Aus meiner Sicht unbedingt, und zwar mit Blick auf Folgendes. Das Gericht darf im Räumungsrechtsstreit nur die Argumente berücksichtigen, die in der Kündigung drinstehen. Das heißt, wer die Kündigung falsch gemacht hat, wird möglicherweise, ich habe es eben erwähnt, 4 bis 7 Monate später vor einem Richtertisch stehen und dann mit Schrecken erfahren, dass er den Fehler, den er in der Kündigung gemacht hat, nicht mehr korrigieren kann. Und von daher, ja, man muss es am Anfang richtig machen, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Es spart aber große Sorgen im Laufe des Verfahrens.
Im Zusammenhang mit der Kündigung von Wohnraum ist ein weiterer Begriff in aller Munde, nämlich der Begriff Eigenbedarf, wobei ich auch den Eindruck habe, dass der gelegentlich etwas salopp verwendet wird, insbesondere auch in der Tagespresse von Journalistinnen und Journalisten. Jetzt, lieber Herrlein, erklären Sie uns bitte doch mal genau, was Eigenbedarf bedeutet und vielleicht auch ein bisschen, wo sind die Grenzen von Eigenbedarf bei der Kündigung von Wohnraum?
Na, im Kern geht's um unser Grundgesetz und Artikel 14, das Eigentumsgrundrecht. Als das BGB gemacht worden ist, im Jahr 1900 in Kraft getreten, da war die Rechtslage aus Vermietersicht ganz einfach. Er konnte, wenn er lustig war, jederzeit kündigen und der Mieter musste räumen. Und dann ist im Laufe der mittlerweile 124 Jahre, die zwischenzeitlich vergangen worden sind, der sogenannte Mieterschutz erfunden und entwickelt worden. Und mittlerweile kann der Vermieter keine freie Kündigung mehr aussprechen, sondern nur noch den sich falsch, den fehlverhaltenden Mieter entmieten. Der Klassiker ist der Zahlungsverzug oder die grobe Störung von Nachbarn. Und weil natürlich die damit verbundene Einschränkung des Eigentumsgrundrechts nicht völlig unbedenklich ist, haben wir jetzt den Eigenbedarf im BGB. Das heißt, der Vermieter, der die Wohnung für sich selbst oder für einen Angehörigenkreis, typischerweise Kinder, Enkelkinder, Eltern benötigt, der kann den Kündigungsschutz durchbrechen, indem er die sogenannte Eigenbedarfskündigung ausspricht.
Das nächste Thema, was ich auf meinem kleinen Zettel habe, lieber Herrlein, das würde wahrscheinlich für mindestens 3 Podcasts ausreichen, wenn wir da in die Einzelheiten reingehen würden, nämlich das Thema Abrechnung von Nebenkosten. Deswegen nur meine etwas pauschale Frage, was sind die häufigsten Fehler bei der Abrechnung von Nebenkosten aus Vermietersicht? Und ganz entscheidend natürlich, wie lassen die sich vermeiden, diese Fehler?
Also einer der klassischen Fehler ist die verspätete Abrechnung. Nach der gesetzlichen Lage muss der Vermieter innerhalb eines Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums abrechnen. Bei den meisten ist das kalenderjährlich. Das heißt, die Abrechnung über das Vorjahr muss dem Mieter am 31. Dezember im laufenden Jahr zugehen. Hier ist die hässliche Folge der Fristversäumnis, dass der Vermieter dann mit Nachzahlungsansprüchen ausgeschlossen ist. Das heißt, er verliert echtes Geld, wenn er die Abrechnung zu spät erstellt. Thema natürlich immer, viele der Abrechnungsunternehmen und auch viele der Wohnungseigentümergemeinschaften machen erst im Oktober, November die Abrechnungsunterlagen für den Vermieter fertig. Und wer dann in der Vorweihnachtszeit nicht aufschaut, der hat im Januar das Geld verloren. Anderer Fehler ist sicher einfach den falschen Abrechnungszeitraum zu nehmen oder auch immer wieder vorkommend die Abrechnung inhaltlich nicht korrekt aufbauen. Der Klassiker, da werden Positionen aus verschiedenen Gebäuden zusammengerechnet, da werden Abrechnungen aus Einheiten nicht richtig gemacht, wo Wohnen und Gewerbe gemischt ist. Das sind teilweise knifflige Probleme. Teilweise kann es der Vermieter auch auf den ersten Blick gar nicht sehen oder er weiß es nicht. Ich bringe mal das Beispiel des Hausmeisters. Der Hausmeister kann als Betriebskostenposition regelmäßig umgelegt werden, wenn er seiner Hausmeistertätigkeit nachgeht. Wenn der Hausmeister aber damit daneben auch Verwaltungstätigkeiten ausübt, dann sind die nicht umlagefähig und müssen rausgerechnet werden. Sprich, der Hausmeister, der die Glühbirnen wechselt, abrechnungsfähig. Der Hausmeister, der dem Mieter eine Wohnung übergibt oder die Wohnung zurückgibt, der Zeitaufwand nicht abrechnungsfähig, muss rausgerechnet werden. Das sind aus Vermietersicht zeitaufwendige Tätigkeiten, die gerne mal versehen oder verschleppt werden und die hinterher dann problematisch sind, weil sie Zeitaufwand beim Abrechnen versorgen.
Als Vermieter bin ich also auch gut beraten, insbesondere wenn ich mehrere Wohnungen vermiete, mir einen Abrechnungsservice zu suchen, der die Abrechnung macht und bei Fehlern mir dann auch für Schadenersatzansprüche zur Verfügung steht.
Auf jeden Fall, weil wir haben es gerade jetzt im letzten Jahr gehabt, dass viele kleinere Abrechnungsunternehmen überfordert waren mit der sauberen Darstellung der Energiekostenabrechnung und dem Rausrechnen möglicherweise gewährter staatlicher Zuschüsse. Es hat in einigen Fällen dazu geführt, liegen auch bei uns auf dem Tisch, dass die Abrechnungsunternehmen die Abrechnungen erst im Januar verschickt haben, mit der Folge, dass die Vermieter zum Teil sechsstellige Summen verloren haben.
Jetzt komme ich mal zum ungünstigsten Fall. Ja, der Mieter ist endlich ausgezogen oder wird bzw. wurde geräumt und er hat ein komplettes Chaos hinterlassen in der vermieteten Wohnung. Was kann ich als Vermieter jetzt noch tun?
Vor allen Dingen, bevor wir zum Was kommen, zum Wie vor allen Dingen erlang schnell handeln. Was viele Vermieter nicht wissen, für die Schadensersatzansprüche, die der Vermieter in so einem Fall hat, gibt es eine kurze 6-monatige Verjährungsfrist. Der Vermieter, der also sagt, ne, ich mache erstmal einen längeren Urlaub und dann hole ich Kostenvoranschläge ein, dann renoviere ich in aller Ruhe und dann unterhalte ich mich mal mit dem Mieter, was er davon eigentlich zu bezahlen hat. Wer hier die Frist versäumt, verliert 100% seiner Ansprüche. Das heißt, es muss schnell agiert werden. Der richtige erste Schritt ist, den Mieter aufzufordern, die Schäden oder Mängel zu beseitigen, ihm eine knappe Frist dafür zu setzen und wenn die nicht eingehalten wird, sofort eigene Handwerker zu beauftragen, um eine schnelle Nachvermietung hinzubekommen.
Jetzt haben wir einen kleinen Ritt gemacht, lieber Herrlein, von der Anbahnung des Mietverhältnisses bis zu den Nachwehen, wenn man das mal so Nachwehen nennen kann, über die wir jetzt gerade zuletzt gesprochen haben. Zusammengefasst für mich als Laien in der Vermietung, was sind Ihre 5 Top-Tipps für Vermieterinnen und Vermieter?
Also der erste Top-Tipp, ausrechnen der richtigen Miete, die man verlangen kann. In allen oder in vielen Gemeinden haben wir ja Mietspiegel, die die ortsübliche Vergleichsmiete uns zeigen. Und wer einen Mietspiegel nimmt für eine Gemeinde und dann in einem großen Internetvermietungsportal schaut, wie sind die tagesaktuellen Angebote, der wird feststellen, dass die Mietspiegelpreise und die Marktmiete deutlich auseinanderlaufen. Hier ist wichtig, sich nicht täuschen zu lassen durch das vermeintlich bessere Internet. Wer die vom Mietspiegel vorgegebenen Mieten um mehr als 20% in einem Gebiet mit sogenanntem geringen Angebot überschreitet, macht sich bußgeldpflichtig, ist eine Ordnungswidrigkeit, kann bei über 50% sogar eine Straftat sein. Deshalb sollte sich jeder überlegen, halte ich mich korrekt an Mietspiegel, den ich bis 20% überschreiten kann, oder riskiere ich es darüber hinaus, die Marktmiete zu kassieren und möglicherweise ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dann, wir hatten es schon, Mieterauswahl auf jeden Fall. Wir haben es bei der Wohnraummiete ja mit langjährigen Verhältnissen zu tun. Saubere Vertragsgestaltung, weil alles, was bei Vertragsschluss vergessen worden ist, nur noch geändert werden kann mit Zustimmung des Mieters. Hier denke ich vor allen Dingen an die Frage Mieterhöhung. Wir hatten es, Index, ortsüblich oder Staffel, Betriebskosten, Renovierung. Dann im laufenden Mietverhältnis ordentliches Fristenbuch führen, damit Abrechnungen sauber gemacht werden und zum Schluss nichts vergessen wird. Und dann Zustandsprotokolle, Einzug, Auszug, um keine Ansprüche zu verlieren, nur weil sie nicht beweisbar sind.
Ja, jetzt fühle ich mich schon ordentlich munitioniert als potenzieller Vermieter, um zumindest mal die Basics drauf zu haben. Alles Weitere, und jetzt kommt der kleine Werbeblock, lieber Herrlein, nochmal in Ihrem Buch Richtig Vermieten, Rechtssicherheit für Vermieter, 4. Auflage, Beck Rechtsberater im DTV, bekommen wir in jeder Buchhandlung, auch in den Online-Buchhandlungen. Da von mir nochmal der vorsichtige Hinweis, gehen Sie in die Buchhandlung Ihres Vertrauens um die Ecke, bestellen Sie das Buch dort, das ist für gewöhnlich in 24 Stunden da. Und Sie haben die Gewähr, dass der Buchhändler, dem Sie freundschaftlich verbunden sind, oder die Buchhändlerin auch in 6 Monaten noch dort ist, wo Sie sie bislang gefunden haben, und Sie vielleicht auch noch das eine oder andere schöngeistige Buch sehen und mitnehmen können. Deswegen bin ich gerne Verfechter für die kleinen Buchhändlerinnen und Buchhändler um die Ecke. Lieber Herrlein, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und mir meine neugierigen Fragen beantwortet haben zum Thema Vermieten.
Ich danke Ihnen, Herr Lang. Es war eine lustige und angenehme Dreiviertelstunde. Ich habe mich gefreut, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein herzliches Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei guter Vermietung.
Von meiner Seite noch herzlichen Dank an Thomas Taube von Media Carrots, der uns im Hintergrund wie immer mit der Technik wunderbar betreut hat.
Das war Recht einfach. Der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.